Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Heute mit Katja Bigalke.
Und mit Martin Böttcher. Hallo.
Jacob Applebaum, WikiLeaks-Aktivist, Snowden-Unterstützer und lange Zeit auch Sprachrohr des Netzwerks für Anonymisierungssoftware Tor, wurde vor ein paar Tagen mit schweren Vorwürfen der sexuellen Nötigung und des Plagiarismus konfrontiert, wobei die Beschuldigungen meist anonym formuliert waren, viele zusammengefasst auf einer Seite mit dem Namen jacobapplebaum.net.
Public Shaming nennt man diese Form des an den Pranger Stellens im Netz, eine gerechtfertigte Vorgehensweise, wenn sich Opfer nicht anders zu wehren wissen, oder eine gefährliche Form der Vorverurteilung, die ganze Biografien zerstören kann. Unser Thema heute bei Breitband.
Außerdem beschäftigt uns natürlich die BND-Reform. Der entsprechende Gesetzentwurf wurde in dieser Woche publik.
Und wir spielen DASGAS, versuchen also ganz allein im Weltall mit Hilfe von Drohnen an Ressourcen zu kommen, die, wenn alles gut läuft, das Überleben sichern.
Kommen wir aber erstmal zu Ponzio Pilates, eine italienische Band, bei der psychedelischer Elektropop auf eingängige Samba-Klänge trifft. Vom Debütalbum Abiduga hier der Song Algeri.
Sono andato ad Algeri, ti ho citofonato ma tu non c'eri. Sono andato ad Algeri, ti ho citofonato ma tu non c'eri. Scusa, è vero che non c'ero, ero in vacanza con Rafa d'Alghero. Sì, è vero che non c'ero, ero in vacanza con Rafa d'Alghero. Ma tu pensa che abominio, spassa sera per un giorno in un condominio. Ma tu pensa che abominio, spassa sera per un giorno in un condominio. Sono andato. Sono andato ad Algeri, già citofonato ma tu non c'eri.
Topic.
It isn't the case that we're saying that you shouldn't have the right to say things, but we are saying get the fuck out of our community if you're going to be abusive to women.
Klare Worte von Jacob Applebaum beim Chaos Communication Kongress 2014. In der letzten Woche nun wurde der Star der Hackerszene, lange Zeit Sprachrohr von Tor, dem Netzwerk für Anonymisierungssoftware, selbst gehäuft mit Vorwürfen der sexuellen Nötigung, Manipulation und des Plagiarismus konfrontiert.
Viele dieser Vorwürfe, die wurden anonymisiert vorgetragen, manche auch mit Klarnamen formuliert. Und einige Mitarbeiter von Tor haben in der Zwischenzeit auch eingeräumt, das Thema der sexuellen Nötigung im Zusammenhang mit Applebaum, das sei nicht unbekannt.
Applebaum selbst bestreitet die Vorwürfe, spricht von einer Schmutzkampagne gegen ihn. Er hat das Internetprojekt Tor aber mittlerweile verlassen, obwohl keine der Anschuldigungen bislang belegt wurden.
Anlass für uns, die Frage zu stellen, was eigentlich zu halten ist vom sogenannten Public Shaming. Michael Love hat gute Gründe dafür, aber auch welche dagegen gefunden. Beginnen wir mit dem Pro-Argumenten.
Ich bin am meisten verärgert, dass Jacob das nicht nur mir angetan hat, sondern auch anderen Frauen. Frauen, die sich jetzt nicht trauen, vorzutreten, weil sie fürchten, dass Jacob seine Macht und seinen Einfluss nutzt, um auch ihr Leben zu ruinieren.
Alle sagten mir, ich solle ihm einfach geben, was er will, oder solle in Dialog mit ihm treten, eine Lösung finden oder aufhören, so ein Drama zu machen.
Stimmen von der Webseite, auf der anonym Vorwürfe gegen Jacob Applebaum erhoben werden. Das gemeinsame Problem? Wie wehrt man sich gegen einen Popstar der Hacker-Szene? Je mehr an ihren Schilderungen dran ist, desto nachvollziehbarer wird, wie die Idee entsteht, eine solche Seite aufzusetzen. Zur Gegenwehr. Applebaum genoss eine hohe Glaubwürdigkeit in der Szene. Er ist einer, der sich furchtlos mit mächtigen Gegnern in Geheimdiensten und Staaten anlegt. Seit Jahren weist er darauf hin, wie gründlich US-Dienste ihn dafür bereits in die Zange genommen haben und dass finstere Mächte ihm auch in Zukunft etwas anhängen könnten. Auf die Frage, warum man Applebaum nun per Website angehe, heißt es in einem FAQ auf der Seite:
Die Leute haben viele Dinge versucht, inklusive direkte Gespräche mit Jake. Leute haben seit Jahren innerhalb der Informationssicherheits- und Internetfreiheitscommunities über sein Verhalten gesprochen, haben versucht, es ihm zu erschweren, Leute zu Opfern zu machen. Leute haben sich innerhalb des Tor-Projekts beschwert und sind abgewiesen worden. Bis jetzt natürlich.
Denn das Tor-Projekt hatte kurz vorher mitgeteilt, dass sein Aushängeschild Applebaum dort als Mitarbeiter aufgehört habe. Und räumt nun ein: Nein, Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs durch Applebaum seien ihnen nicht neu. Zitat:
Sie passen zu Gerüchten, die wir schon seit einiger Zeit hören.
Kryptografie-Koryphäe Matt Blaze twitterte in Reaktion darauf:
Unsere Community, und die ist größer als nur das Tor-Projekt, hat hier schrecklich versagt.
Auch in Berliner Hackerkreisen heißt es, man sei von den Vorwürfen gegen Applebaum nicht sehr überrascht. Einige der Berichte auf jacobapplebaum.net legen nahe, dass es auch für einzelne sexuelle Übergriffe von Applebaum Zeugen gegeben haben soll. Zeugen, die nicht eingestritten sind. Ist das alles wahr, dann zeichnet sich ein beklemmendes Bild, auch von der deutschen Hackerszene. Schont man den Star und sei es aus Angst vor geheimdienstlichen Komplotten? Übergeht man Berichte über sexuelle und andere Übergriffe einfach? Allison McCrina, die eng mit dem Tor-Projekt zusammenarbeitet, verbirgt sich laut dem US-Magazin Daily Dot für die Authentizität der Berichte auf der Website. Die Stimmung bei Tor habe sich gewandelt, sagt sie.
Die Leute haben keine Angst mehr, miteinander über Jake zu sprechen, und so habe ich auch von einigen Opfern gehört.
Immer mehr Bekannte und Kollegen von Applebaum melden sich inzwischen auch namentlich mit konkreten Beschuldigungen. Und so scheint die Rechnung aufzugehen. Benennt man öffentlich, was ein vermeintlich Unantastbarer wie Applebaum sich hat zu Schulden kommen lassen, steht man nicht mehr alleine da. Und andere Opfer wagen sich nach vorn. Um eine solche Dynamik auszulösen, kann es Sinn ergeben, per Homepage auch drastische Vorwürfe zu erheben. Wenn es ehrlicherweise der letzte Ausweg und das letzte Mittel sind. Ein Akt der Verzweiflung.
Bleibt trotzdem die Frage offen, wer letztendlich darüber entscheidet, ob man von einem Akt der Verzweiflung sprechen kann, der Public Shaming als letzten Ausweg legitimiert.
Die Folgen für die an den Pranger gestellten Personen sind nämlich oft drastische, weswegen Michael Love auch gute Gründe gegen ein solches Vorgehen gefunden hat.
Hässlicher kann man jemanden kaum öffentlich attackieren. Eine Homepage voller Fotos. Dazu Anschuldigungen. Jacob Applebaum hat mich nachts befingert, obwohl ich das nicht wollte. Geküsst, auf einer Konferenz gemobbt, vor anderen vergewaltigt. Diese Homepage ist umso schlimmer, je weniger an den dort formulierten Vorwürfen dran sein sollte. Fast alle Anekdoten sind anonym. Wie soll man sie überprüfen? Und doch sind sie jetzt in der Welt, für jeden nachlesbar. Wie wehrt man sich dagegen? Jacob Applebaum versuchte es am Montag über ein längeres Statement bei Twitter. Darin bezeichnete er die Website als Fake und schrieb von einer kalkulierten und zielgerichteten Kampagne gegen sich.
Ich will klarstellen, die Vorwürfe von kriminellem sexuellen Fehlverhalten gegen mich sind vollkommen falsch.
Klar ist danach aber vor allem eins. Derartige Online-Pranger zerstören die Reputation von Personen ab dem Zeitpunkt, ab dem sie veröffentlicht werden, und zwar fast irreversibel. Denn unabhängig vom Wahrheitsgehalt wird darüber berichtet und diskutiert. Selbst wenn etwas widerlegt würde, im Gedächtnis vieler Leute bleibt es hängen. Selbst langjährige Weggefährten von Applebaum gehen merklich auf Distanz. Sollte es sich herausstellen, dass Applebaum jemanden vergewaltigt habe, sei das schrecklich, twitterte Mitch Altman, der gemeinsam mit ihm in San Francisco den Hackerspace Noisebridge gründete, fügte aber hinzu:
Auf Basis von Anschuldigungen schreckliche Dinge über jemanden zu sagen, das ist auch fürchterlich.
Nun ergänzen immer mehr Menschen aus der Sicherheitsszene die Anschuldigung. Andere widersprechen. Da mischen sich Sexualdelikte munter mit Vorwürfen, Applebaum habe andere Hacker und Sicherheitsforscher gemobbt, eingeschüchtert und plagiiert. Schwere strafrechtliche Vorwürfe vermischen sich mit Geschmacklosigkeiten und viele, die einen Teil dafür für bestätigt halten, sind überzeugt, alles stimmt. Ist das fair? Und wo verläuft die Grenze zwischen dem Brechen von Schweigen und einer Hexenjagd?
Entweder er hat etwas Justiziables getan, dann geht man damit bitte zur Polizei und nicht zum Internetpranger. Oder er hat nichts getan, außer ein Arschloch sein. Und dann hält man halt Abstand und die Schnauze.
Schreibt Sicherheitsforscher und Chaos Computer Club Mitglied Felix von Leitner in seinem Blog. Ist es nicht eigentlich ein zivilisatorischer Fortschritt, dass man Schuldfragen von Gerichten klären lässt? Respektiert Privacy-Aktivist Applebaum die Anonymität der Beschuldigenden? Wie soll er dann die Vorwürfe je entkräften können, wenn nicht in einem Prozess?
Wir haben nicht viel Vertrauen, dass die Justizbehörden diese Sache gut handhaben werden.
Heißt es auf der Webseite, auf der Applebaum angeschwärzt wird. Klar, strafrechtliche Verfolgung von Sexualdelikten ist ohnehin schwierig. Und will man einen Enthüller und Aktivisten wie Applebaum wirklich den Ermittlern auf dem Silbertablett servieren? Andererseits, gern und häufig ist in der Hackerszene nun zu hören, dass es darum geht, sichere Umgebungen zu schaffen, exzellent zueinander zu sein. Nur, wie sicher und exzellent kann es zugehen in einer Community, die ihre Mitglieder so bereitwillig zur öffentlichen Steinigung freigibt?
Das ist nur eine Frage, die wir gleich mit dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen besprechen werden.
Und zwar nach The One That Ended His Career, einem Album, das die Karriere beendet. Offenbar noch nicht die des Machers Glenn Case. In dem Lied Stapler geht es jedenfalls noch um Heftklammern und gebrochene Herzen. Public Shaming beschäftigt uns heute bei Breitband. Aktueller Anlass dafür sind die Beschuldigungen wegen sexueller Nötigung, psychischer Manipulation und Plagiarismus, die online gegen Jacob Applebaum vorgetragen wurden.
Public Shaming ist aber natürlich eine sehr alte Methode, um Leute zu bestrafen. Früher nannte man das einfach an den Pranger stellen. Unsere erste Frage an den Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen war denn auch, welche Funktion diese Vorgehensweise früher einmal erfüllte.
Früher, also in mittelalterlichen Zuständen, war der Pranger natürlich immer schon ein Akt der Grausamkeit, aber er war eben auch ein Akt der Strafe nach der Schuldfeststellung in einer streng begrenzten, gleichsam lokalen Öffentlichkeit, einer Präsenzöffentlichkeit. Jemand, der irgendetwas getan hatte, Falsches behauptet, einen Diebstahl begangen, Schlimmeres nun verbrochen. Der wurde gleichsam öffentlich ausgestellt, zum Teil attackiert, geprügelt, angespuckt, also der totalen Demütigung preisgegeben, aber in etwas, was man medienwissenschaftlich gesprochen Präsenzöffentlichkeit nennen könnte, also einem regional, lokal begrenzten Raum. Diejenigen, die da waren, die haben denjenigen gesehen.
Mit dem Unterschied zu früher, Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, ist es ja heute nicht so, dass man jemanden an den Pranger stellt für begangene Verbrechen, sondern dass man heute schon häufig Leute an den Pranger stellt, wo das alles noch gar nicht so klar ist und wo das an den Pranger stellen quasi wie so ein Auslöser oder auch als Ersatz von Rechtsprechung gelten kann. Sehen Sie das auch so?
Das sehe ich auch so. Das ist Teil einer durchaus problematischen Entwicklung, einer Veränderung des öffentlichen Raumes. Das Netz ist eine Weltbühne. Es ist nicht mehr das lokale, das begrenzte Gelächter, der Spott, die begrenzte, eingrenzbare Demütigung, sondern sie findet womöglich vor einem Weltpublikum statt. Und das scheint mir in der Tat als eine neue Qualität, dieser Wandel des Öffentlichkeitstypus mit Blick auf den Pranger.
Beim Public Shaming, da gibt es ja zwei Seiten. Auf der einen Seite haben wir einen möglichen Täter, so möchte ich den mal nennen, und auf der anderen Seite eben ein mögliches Opfer oder ein Opfer. Und dieses Opfer sieht Public Shaming vielleicht als Werkzeug, sich zu helfen, weil es keine andere Möglichkeit gibt, sich helfen zu lassen. Muss man hier so abwägen zwischen dem Leid des Opfers und den Persönlichkeiten des meist mutmaßlichen Täters?
Ich glaube ja. Also prinzipiell gesprochen scheint mir die Pranger-Idee keine gute Idee. Sie verletzt unsere Standards, sie verletzt die in einer Demokratie übliche Unschuldsvermutung, die Ermittlungskräfte vor Gericht, die überhaupt dann die Schuldfeststellung machen nach ihren eigenen Verfahren. Also prinzipiell ist gewissermaßen der digitale Pranger eine neue Form der gewaltvollen Asymmetrie zwischen Anlass und Effekt, Ursache und Wirkung, Verfehlung und Strafe. Aber dies vorausgeschickt kann es Situationen geben. Denken Sie an die Kommunikation in einer Sekte. Jemand versucht, gewissermaßen unter Zwang stehend und mit großer Angst, da etwas öffentlich zu machen. Denken Sie an Gewaltverhältnisse, gleich welcher Art. Da kann so ein Bypass in Richtung der Öffentlichkeit, ein solches Öffentlichmachen von möglichen Schandtaten, Missbrauchsvorwürfen, womöglich das letzte Mittel sein. Aber es sollte das allerletzte Mittel in bestimmten, sehr speziell zu untersuchenden Situationen sein. Die Pranger-Idee, die auch beispielsweise ja Boulevardzeitungen immer wieder propagieren nach dem Motto, wir klagen an, dieses oder jenes wurde veröffentlicht, dieser oder jene Verbrecher, der wird nun gewissermaßen mit seinem Foto hier ausgestellt und hingestellt. Die Pranger-Idee ist letztlich vorzivilisatorisch.
Aber letztendlich sagen Sie ja schon, Public Shaming ist in Ordnung, wenn es der Kontext sozusagen nahe liegt. Also wenn es keine andere Möglichkeit gibt, wenn die Möglichkeit, sich als Opfer zu äußern, eigentlich kaum gegeben ist. Ja? Die Frage ist nur, wer gewichtet das denn dann?
Ich glaube, das gewichtet man im Zweifel in der öffentlichen Debatte. Es gibt ja auch jetzt aktuelle Fälle, über die dann gestritten wird. Man muss sagen, diese Frage lässt sich natürlich juristisch entscheiden. Das ist die eine Dimension. Man kann sagen, hier haben wir eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts, hier haben wir eine Schmähkritik oder eben nicht. Aber es gibt natürlich auch die diskursive Dimension und da finden wir das Umstrittene. Skandal ist Ansichtssache. Das Maß der Unterlegenheit, das einen womöglich zu einem solchen Schritt drängt oder gar zwingt, das ist Ansichtssache. Darüber müssen wir als Gesellschaft uns verständigen, darüber müssen wir uns streiten.
Mit dieser öffentlichen Debatte ist das ja auch so ein Ding, ne? Denn die Öffentlichkeit, wie soll sie denn damit umgehen mit solchen Dingen? Wir als Außenstehende können doch ganz schwer entscheiden eigentlich, wer in solchen Fällen die Wahrheit sagt und wer die nicht dieser Wahrheit sagt. Also muss die Öffentlichkeit sich immer so zwangsweise für eine der beiden Seiten entscheiden?
Nein, das sollte sie auch nicht. Das gibt dann so etwas wie die gefühlte Wahrheit einer möglichen Anklage. Aber prinzipiell, um das nochmal zu betonen, die Pranger-Idee, die ja heute unter den Resonanzbedingungen weltweiter Vernetzung stattfindet, ist ein archaisches Instrument, um jemand zu attackieren und gegebenenfalls zu vernichten. Ich will mal ein Beispiel aus der Frühgeschichte nennen. 2008 steigt eine junge Frau in Südkorea in einen U-Bahn-Wagen, hat einen Hund dabei, der sein Geschäft, ich will sie hier nicht mit Details foltern, auf dem U-Bahn-Wagen hinterlässt, und jemand der Beistehenden fotografiert sie und fotografiert, wie sie sich weigert, nun diese Hinterlassenschaft des kleinen Hundes zu beseitigen. Wenn Sie heute an Ihre Rechner gehen und Dogshit Girl googeln, finden Sie immer noch gewissermaßen die Dokumentation, die global verfügbare Dokumentation dieser vergleichsweise vollkommen marginalen Normverletzungen. Und darum geht es, dafür zu sensibilisieren, auch darüber zu streiten, unter welchen Bedingungen darf eine Information veröffentlicht werden, unter welchen Bedingungen aber auch nicht.
Lassen sich denn innerhalb dieser Debatten und auch insgesamt bei diesen Public-Shaming-Fällen, lässt sich da sowas wie ein übergeordnetes Kommunikationsmuster erkennen? Also erfolgen diese Debatten und dieses Ganze drumherum immer mehr oder weniger nach dem gleichen Muster, selbst wenn es sich um unterschiedliche Fälle handelt?
Ja, es gibt ein paar Muster, die sich tatsächlich feststellen lassen. Also zunächst Entrüstung und Empörung, Berichterstattung über die Tatsache der Anklage selbst, ganz gleich, ob in den sozialen Medien oder in den redaktionellen Medien. Dann sehr bald eine Reflexion darüber, wer steckt eigentlich dahinter, wenn diese Attacke anonym erfolgt. Und schließlich der Wechsel auf die Metaebene, in gewissem Sinne auch das, was wir hier gemeinsam zelebrieren, ein Nachdenken darüber, was bedeutet das für eine Gesellschaft, also dieses Drei-Stufen-Modell, tatsächliche Veröffentlichung mit entrüstendem oder empörendem Inhalt, Debatte über die möglichen Motive der Publizisten und schließlich Wechsel auf die Metaebene, das lässt sich immer wieder beobachten.
Wie sieht das aus mit den Themen? Es gibt ja auch Themen, die für Public Shaming häufiger eine Rolle spielen als andere. Sie haben jetzt eben den Fall des Dogshit-Cases angesprochen. Sexueller Missbrauch taucht natürlich auch häufig auf. Was taucht da so auf? Was sind das für Themen?
Das ist, sind durchaus Themen, die einem bestimmten Darstellungsregime gehorchen. Sie müssen sofort und unmittelbar verständlich sein. Oft sind Bilder wichtig, gerade wenn es um Fragen des Tierschutzes geht, sind Bilder ganz und gar zentral, gleichsam als emotionalisierende Icons. Und es muss klare Fronten geben, also ein zu komplexes Geschehen, ein abstraktes Geschehen ist gewissermaßen nicht tauglich für Public Shaming. Denken Sie an schleichende Prozesse wie den Klimawandel, etwas, was uns in massiver Weise und in hochrelevanter Weise betrifft. Denken Sie an den Skandal der Dauerüberwachung, der sich jetzt zum dritten Mal in der Veröffentlichung oder Enthüllung von Edward Snowden zum dritten Jahr gewissermaßen nähert. Das sind Skandale oder Themen von öffentlicher Relevanz, die nicht in das Problem haben, dass sie nicht in dieser Weise in sofort verständliche Schemata übersetzbar sind.
Sagt der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, und mit ihm sprachen wir über Public Shaming. Das Interview, wie natürlich auch alle anderen Beiträge dieser Sendung, finden Sie wie immer auf unserer Seite breitband.deutschlandradiokultur.de.
Politischen Pop-Punk für Punks, die Pop lieben. Das machen Color Me Wednesday aus West London. Inhaltlich geht es in den Songs der Band um Feminismus, vegane Ernährung und natürlich Kapitalismuskritik. Hier ist ihr Titel Don't Tell Anyone.
I'm
Breitband. Medien und Meinungen.
Und die kommen heute von Vera Linz. Hallo Vera.
Hallo.
Alle Daten sind gleich, aber manche Daten womöglich gleicher. Das Prinzip der Netzneutralität, das sieht vor, dass im Internet alle Inhalte zu denselben Bedingungen durchgeleitet werden.
Und dieser Grundsatz sollte auch in eine Verordnung einfließen, die das EU-Parlament im Oktober verabschiedet hat. Aber die Regelung erlaubt Ausnahmen und deshalb ist unklar, ob nicht einzelne Anbieter doch zu Sonderkonditionen ihre Angebote im Internet verbreiten können.
Deshalb soll das Gesetz zur Netzneutralität jetzt etwas präziser gefasst werden. Was genau ist denn da geplant?
Ja, seit diesem Montag läuft der Konsultationsprozess zur Netzneutralität. Dazu hat die europäische Regulierungsbehörde BEREC Leitlinien veröffentlicht. Und darin legt sie die EU-Verordnung vom Oktober sozusagen aus. Also sie sagt, wie diese aus ihrer Sicht konkret gemeint sein sollte. Dabei geht es zum Beispiel um sogenannte Spezialdienste und die Frage, erhalten bestimmte Anbieter für ihre Inhalte Vorfahrt, wenn sie extra dafür an die Netzbetreiber zahlen und werden stattdessen andere Anbieter ausgebremst. Das können zum Beispiel Spezialdienste sein wie Videotelefonie oder Spiele. Und die BEREC will das unter bestimmten Bedingungen erlauben, nämlich dann, wenn herkömmliche Internetdienste davon nicht beeinträchtigt sind und der Internetzugang des normalen Nutzers ein bestimmtes Qualitätsniveau nicht unterschreitet. Und konkreter wird sie nicht, und das ist auch so das Problem mit diesen Leitlinien, dass man bei vielen Dingen eben sehr schwammig ist und sich nicht so richtig konkret festlegt.
Welche Reaktionen gibt es denn aber bislang auf diese Leitlinien der BEREC?
Also die nationalen Regulierungsbehörden finden die Leitlinien gut. Netzaktivisten sehen Schwächen. Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft zum Beispiel kritisiert am Vorschlag zu den Spezialdiensten eben auch, dass er zu schwammig ist.
Für uns stellt sich das nach wie vor nicht als okay dar, weil immer noch nicht klar definiert ist, was dieses minimale Qualitätsniveau ist. Hier werden wir versuchen, in den kommenden Wochen, die eben die Konsultationsphase noch laufen wird, für eine Präzisierung zu werben.
Ja, und auch die Bürger sollen sich auf jeden Fall einmischen, sagt Barbara von Schwewig, Rechtsprofessorin an der Stanford Law School. Denn jeder von uns kann jetzt seine Forderungen zur Netzneutralität bis zum 18. Juli an die BEREC schicken.
Da denken halt die meisten Leute, ach, das ist ja ein förmliches Verfahren, da kann ich als normaler Mensch doch nicht teilnehmen. Und das ist eben ein Fehler, so zu denken. Denn zum Beispiel in den USA, mehr als 4 Millionen Menschen haben da an der öffentlichen Konsultation teilgenommen. Und das hat ganz massiv die Regulierungsbehörde dort dann auch beeinflusst.
Ja, und Formulierungshilfen und Hintergründe gibt es zum Beispiel auf der Website savetheinternet.eu.
Aber bleiben Sie da nicht zu lange im Netz, denn die Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler warnt vor einer Suchtwelle, die auf die Gesellschaft zukäme. Wie groß ist denn diese Gefahr?
Ja, sehr groß. Also meint sie, hier geht es um Online-Sucht. Rund 560.000 Menschen sind in Deutschland internetabhängig, sagt eine aktuelle Studie. Und besonders süchtig machten Computerspiele, aber auch soziale Netzwerke die Folge, zum Beispiel Vereinsamung, Verwahrlosung und Abkoppeln von der Realität, aber auch innere Unruhe und Entzugserscheinungen, wenn das Netzwerk mal nicht erreichbar ist. Allerdings, inwiefern das Internet schuld ist oder ob es nicht eher nur ein Symptom ist, das scheint nicht ganz klar. Die Drogenbeauftragte räumt zumindest ein, dass zum Beispiel Kinder, die von der Sucht betroffen sind, eben sich oft vernachlässigt fühlen. Also hier sei weitere Forschung nötig und mir scheint auch, die Probleme scheinen etwas tiefer zu liegen.
Wir kommen zum Breitband-Meme der Woche. Auf Twitter haben viele User ihren Namen im Profil in mehrere Klammern eingeschlossen. Warum?
Dahinter steckt eine Solidaritätsaktion. Sie wollen ein Zeichen setzen gegen rechten Hass. Der Hintergrund ist, amerikanische Neonazis und Antisemiten setzen die drei Klammerpaare um bestimmte Namen und signalisieren damit den eigenen Anhängern, diese Personen sind jüdisch und man kann jetzt im Netz sozusagen auf sie losgehen. Diese Klammern, die funktionieren quasi wie ein Signal, das andere erkennen. Jonathan Weissmann von der New York Times zum Beispiel, um dessen Namen auch Klammern gesetzt worden sind, ist dadurch zum Opfer eines rechten Mobs geworden. Indem viele Twitter-User eben sich nun selbst diese Klammern geben, nehmen sie die Betroffenen in Schutz. Allerdings gibt es auch Kritik von Betroffenen. Einige sagen nämlich, ich verstehe zwar das Zeichen der Solidarität, aber wohl ist mir nicht so richtig dabei, twitterte zum Beispiel die Publizistin Julia Loffe. Welche Art von Solidarisierung ist angemessen oder muss sich die Netzgemeinde alles einverleiben, um die Welt zu verbessern, ist natürlich eine Frage, die man hier durchaus mal diskutieren kann.
Medien und Meinung von Vera Linz. Vielen Dank, Vera.
Was ein Kristallpelz sein soll, das bleiben uns The Crystal First noch schuldig, aber sie wollen unsere Freunde sein.
Let's be pals, so schreiben sie nämlich auf ihrer Webseite. Hier ist der Song der Texaner, Capture You.
never think you're so charming and so deep. You were transparent. You are a drag, you're just a creep.
Besprechung.
Der BND, der Bundesnachrichtendienst, ist der deutsche Auslandsgeheimdienst. Spätestens seit den Enthüllungen von Edward Snowden wissen wir ja, wie eng dieser und der amerikanische Geheimdienst NSA zusammenarbeiten.
Und wir wissen mittlerweile auch, dass Angela Merkel zwar das Ausspionieren unter Freunden für ein No-Go hält, der BND aber sehr wohl befreundeten Staaten hinterher spionierte.
Nach langem Ringen hat sich so jetzt die Große Koalition in der letzten Woche offenbar auf einen Entwurf zur Reform des BND geeinigt. Der Gesetzentwurf sieht wohl vor, dem BND zu verbieten, Staaten der Europäischen Union und ihre Bürger sowie EU-Institutionen auszuspionieren. Ausnahmen soll es bei Terrorismusverdacht geben.
Auch Wirtschaftsspionage soll dem Dienst ausdrücklich verboten werden. Außerdem muss eine unabhängige Richterkommission Abhöraktionen absegnen. Also alles gut.
Für Netzpolitik.org, wo die Texte zur Gesetzreform vorab veröffentlicht wurden, für die sollen diese illegalen Überwachungsmethoden des BND nun einfach legalisiert werden. Wir sprachen mit dem Experten für Grundrechte und Sicherheitspolitik Thorsten Wetzling von der Stiftung Neue Verantwortung über die geplante BND-Reform und seine Kritik daran.
Ich denke, da besteht die große Gefahr, dass man Praktiken der Kommunikationsüberwachung, die bisher im Graubereich waren, jetzt nachträglich legalisiert. Und die Frage ist, ob man da eine wirksame Kontrolle entgegenstellen kann. Und ich denke, man hat positiv einiges hervorzuheben, dass Deutschland sich jetzt auch im internationalen Vergleich eine Regelung schafft, die fortschrittlich ist, was zum Beispiel das Einspeisen von Daten in gemeinsame Dateien betrifft. Ich kenne die Nachrichtendienstgesetze anderer Länder auch und ich glaube, kein anderes Land hat bisher so detaillierte Vorgaben für die Nachrichtendienstkooperation gemacht. Das ist, sicherlich kann man da im Einzelnen noch nachlegen, aber da sind Fortschritte und auch die Auslandsaufklärung, also die Erhebung von Daten, die ihren Ursprung und ihren Endpunkt im Ausland haben, dass ja 90% dessen, was der BND überhaupt macht, dass das jetzt endlich gesetzlich geregelt wird, ist auch ein Fortschritt. Jetzt kommen wir aber zu der Kritik, weil die muss man auch ganz klar anbringen. Es ist leider kein umfassender Schutz oder ein gleichgestellter Schutz der EU-Bürger mit den deutschen Grundrechtsträgern zum Beispiel. Und wenn man sich die gesetzlichen Regelungen anschaut, dann muss man sagen, dass eine Vierklassengesellschaft aufgemacht wird. Jetzt muss man unterscheiden zum Beispiel zwischen deutschen Grundrechtsträgern. Die sind allein im Artikel 10 Gesetz berücksichtigt. Dafür ist die G10-Kommission weiterhin zuständig. Und alles andere, die Auslandsaufklärung, da gibt es nicht mehr die G10-Kommission, soweit ich das gestern aus der Presse erfahren habe. Da wird es ein unabhängiges Richtergremium geben. Dieses Gremium hat dann die Aufgabe zu prüfen, welches Datenschutzregime haben wir für die Erhebung von diesen Daten. Und da wird man unterscheiden können zwischen EU-Behörden und Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das ist eine Kategorie. Eine zweite Kategorie sind EU-Bürger. Und eine dritte Kategorie ist praktisch der Drittstaaten,
Rest der Welt. Klassenrecht.
Ja. Und je nachdem, in welcher Kategorie Sie sich befinden, ist auch der Datenschutz oder die Vorgaben für die Begrenzung der Erhebung und Verwendung von Daten geregelt. Und da würde ich gerne nochmal einsteigen, weil ich glaube, da sind viele Kritikpunkte angebracht. Also ist das klar geregelt? Verstehen wir eigentlich, was damit gemeint ist? Und zum Beispiel, wenn man da mal sieht, in diesem angedachten Paragraph 3a, dass die Erhebung und Verarbeitung von Inhaltsdaten nur geschehen kann, wenn das zur Wahrung der Handlungsfähigkeit Deutschlands, glaube ich, heißt es. Dann fragt man sich natürlich sofort, was fällt da eigentlich nicht da rein? Und da hätte man sicherlich noch nachzeichnen müssen.
Aber ist es nicht so, dass es früher praktisch die anlasslose Überwachung auch von Freunden möglich war? Und dass das aber in Zukunft nicht mehr so einfach möglich sein wird, dass man nur, weil einen was interessiert, dass man da jetzt auf einmal überwachen darf? Darf man ja nicht mehr, ne?
Also einerseits sagt es dieser Entwurf, ja, man hat Vorgaben für die gezielte Überwachung von EU-Daten. Aber was ist denn eigentlich gezielt? Das steht da auch nicht drin. Man weiß es gar nicht genau, was genau ist jetzt Beifang sozusagen und was ist eigentlich so die gezielte Überwachung. Und wie technisch sauber kann man eigentlich diese verschiedenen Kategorien voneinander trennen? Also wenn ich sage, ich erhebe erstmal Daten, weil das muss man sowieso machen. Und erst danach kommt man mit den Suchbegriffen dahin und sagt, jetzt müssen wir die Daten bezüglich dieser Suchbegriffe filtern. Und dann würde man die Ergebnisse in vier verschiedene Töpfe tun. Ich bin mir nicht sicher und habe noch keine Statistik dazu gesehen, dass diese Filterung wirklich so sauber funktioniert, wie die Bundesregierung das sagt.
Das heißt, da wird de facto so eine Art Klassengesellschaft etabliert, je nachdem, wo man lebt und herkommt. Hm. Und auf der anderen Seite ist aber diese saubere Trennung zwischen Inlands- und Auslandsüberwachung oder die Überwachung von inländischen und ausländischen Bürgern überhaupt gar nicht zu machen.
Ich glaube, diese Frage ist entscheidend auch, weil wir sehen müssen, dass im Zuge der Digitalisierung die Trennschärfe zwischen Innen und Außen einfach gar nicht mehr so gewährleistet werden kann. Und ich glaube, es ist nicht unbedingt zu beanstanden, dass der BND in Frankfurt unter bestimmten Umständen an die Daten rangeht. Weil wenn er es nicht in Frankfurt tun würde, könnte er es genauso gut auch an einem Knotenpunkt in Spanien machen. Also ich kann die Frage verstehen, dass es eigentlich so eine Trennung gibt für was darf der BND, weil das ist ein Auslandsnachrichtendienst, und was darf der Verfassungsschutz. Aber diese Trennung, die genauso wie die Trennung der einzelnen Kategorien, das ist sehr, sehr schwer jetzt in das digitale Zeitalter zu transportieren. Wenn man es nicht schaffen kann, dieses technisch sauber zu trennen, selbst wenn 5% fälschlicherweise in ein anderes Töpfchen kommen, dann sind das Grundrechtseingriffe. Die müssen ja gerechtfertigt sein.
Was würden Sie sagen? Wurde die Kontrolle der Geheimdienste jetzt verbessert oder wird sie verbessert mit diesen Reformen oder wird sie es nicht?
Ja, das ist natürlich eine sehr pauschale Frage, aber ich denke, dass wenn Deutschland es schafft, eine unabhängige juristische Kontrolle dieser Auslandsaufklärung mit dieser unabhängigen Richterkommission zu schaffen, dann würde man praktisch besser dastehen, als was man in den Reformen in den USA gemacht hat. Dafür ist es aber zwingend notwendig, dass man sich Gedanken darüber macht, welchen Zugang haben diese Mitglieder dieser unabhängigen Richterkommission zu den Suchbegriffen, zu den Selektoren. Und wer benennt eigentlich diese Mitglieder dieser unabhängigen Richterkommission? Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man sehen muss, dass wir jetzt mit vier verschiedenen Kontrollinstitutionen in Deutschland rechnen müssen. Das sind vier Gremien, die untereinander nicht wirklich sich austauschen bisher. Und diese Fragmentierung dieser verschiedenen Kontrollgremien führt natürlich nicht unbedingt zur Annahme, dass sich die Kontrolle verbessert.
Thorsten Wetzling über die geplante Reform des Bundesnachrichtendienst. Vor der Sommerpause soll das Kabinett nun noch über diesen Vorschlag beraten. Und noch dieses Jahr, so zumindest der Plan, soll der Bundestag das Gesetz dann verabschieden.
Breitband macht weiter mit den hungrigen Zwiebeln. Noch so einer Band aus Texas. The Hungry Onions lieben Garage und Surfrock. Surf Bass heißt das Mini-Album der zwei Geschwister. Mehr Infos zu den beiden auf unserer Seite breitband-deutschlandradiokultur.de. Hier der Track Fortune Teller.
Fortune Teller von den Hungry Onions. Computerspiele lieben fremde Welten. Konsole angeworfen und schwupps ist man ganz woanders. Zum Beispiel verschollen im Weltraum, alleine in der Dunkelheit, so wie im Spiel Duskers. Eine Astronautin muss dort um ihr Überleben kämpfen und einen Weg zurück nach Hause finden.
Das klingt ein bisschen gruselig und man kennt das ja auch aus etlichen Horror-Science-Fiction-Filmen, wenn man sie denn sieht, oder auch aus Spielen. Da allerdings wird die Einsamkeit und das Grauen ja oft mit opulenten Bildern und hochwertigem Soundtrack inszeniert.
Und wir haben uns von unserem Spieleexperten Markus Richter Duskers zeigen lassen und waren ein bisschen überrascht, wie karg und minimalistisch der Steuerungsbildschirm hier in diesem Fall gestaltet ist.
Weil man da nur graue Striche und gelbe Symbole sieht?
Ja, es sieht so ein bisschen aus wie so ein architektonischer Plan. Eigentlich so, als würden wir halt, ja, sind verschiedene Räume, wenn ich jetzt mal das R interpretiere, R1, R2, R3.
Da hast du aber schon sehr, sehr viel rein interpretiert. Also ich sehe da nicht, dass da Räume sind. Für mich ist es ein schwarzer Untergrund und da sind irgendwelche Linien. Dann steht da R3, R4, R5. Dann sind da so ein paar, ja, es sieht aus wie kleine Symbole für, ja, als Warnung vor Radioaktivität oder sowas. Und
aber ich löse mal auf, tatsächlich sind es Räume. Also die Geschichte des Spiels ist, man ist halt alleine im Weltraum und kommt nicht zurück nach Hause. Niemand sonst ist da, nur Raumschiffe, in denen auch eigentlich keiner mehr ist, schweben durchs Weltall und die muss man erforschen, um dort drin die möglichen Ressourcen zu suchen. Und das macht man aber nicht selber, weil man hat nicht mal einen Raumanzug anscheinend, sondern man schickt so kleine ferngesteuerte Roboter dahin. Und das macht man über so ein Drohnen-Bedien-Interface und das ist halt das, was hier dargestellt ist. Und das, man sieht quasi als Schema einen Raumschiff-Lageplan, also wirklich so einen Raumplan, wo man sieht, okay, das ist das Raumschiff, das kannst du halt irgendwie erforschen.
Das heißt, wo bin ich jetzt gerade?
Na, du bist der Spieler vorm Bildschirm. Das ist tatsächlich der Gag an dem Spiel. Normalerweise hast du in einem Computerspiel ja sozusagen den Monitor als Fenster in die virtuelle Welt. Aber hier ist das Spiel, dass du jemand bist, der vor einem Monitor sitzt, wo er diese Drohnen steuert.
Aber dann ist es ja eine Art Flugsimulator.
Könnte man so sagen. Das ist die Simulation eines drohnensteuernden Astronauten im Weltraum.
Mhm. Und hier Corey, Tommy und Robbie, das sind meine...
Das sind die Drohnen. Die man halt steuern kann. Und man kann sozusagen tatsächlich, also man kann jetzt noch ein bisschen reingehen. Man sieht jetzt sozusagen nicht nur diesen Lageplan, sondern wie so mit einem Röntgenbild gemacht ist, dass man die Drohnen tatsächlich sieht, wo sie langfahren. Das sind halt so ganz karge Räume, also wirklich wie man sich Raumschiffe vorstellt. Alles Metall irgendwie. Und hier ist so ein gelbes Symbol mit einem Pfeil drin. Das ist ein Generator und da kann man so eine Drohne ranfahren. Und dann zum Beispiel, gib doch mal auf die Tastatur ein Generator. Einfach eintippen.
Einfach eintippen?
Ja.
Richtig.
Enter. Genau. Und dann sieht man, aha, jetzt wird alles grün. Das heißt, man hat das Raumschiff mit Strom versorgt.
Okay, das heißt, wir sind jetzt in diesem Raumschiff, was hier abgebildet ist, sind wir drin, ja?
Genau. Und das ist, man steuert das alles über diese Befehle.
Das sind ja relativ einfache Befehle, aber wo ist dann die Herausforderung in dem Ganzen?
Die Herausforderung, die kommt jetzt. Ich gebe mal noch einen Befehl. Oh nee, mach du mal hier Motion. Gib mal Motion. Und dann Leerzeichen 3.
Enter.
Ja. So, das sind also die Bewegungssensoren der Drohne Nummer 3. Man sieht jetzt im Raum 6, da ist ein rotes Kreuz, während bei den anderen so gelbe und grüne sind. Und das sagt uns, da ist das Alien. Es gibt so unbekannte Gefahren, von denen man nicht so genau weiß, was ist das eigentlich? Man sieht die wirklich nur als diese Bewegung auf dem Bewegungssensor. Und jetzt ist die Frage, man will diesen Raum aber erforschen. Da sind ja vielleicht wertvolle Ressourcen drin versteckt. Wie macht man das? Eine Idee?
Ich müsste erst mal wissen, was es für Befehle überhaupt gibt. Also Motion gibt's.
Es gibt so Dinge, man kann die Drohnen halt steuern, also bewegen, manchmal auch eine Waffe auslösen, haben wir jetzt leider noch nicht dabei. Man kann Rohstoffe einsammeln, die man ja, das ist ja das Hauptziel tatsächlich. Und auch Computer bedienen, die man zwischendurch findet.
Also so eine Waffe wäre bei einem Alien ganz gut.
Haben wir aber nicht.
Genau.
Was man machen kann, ist, man kann in diesen Raumschiffen, wenn man sie mit Strom versorgt hat, auch die Türen fernsteuern.
Vakuum erzeugen.
Und genau, Vakuum erzeugen. Man macht sozusagen eine Tür auf und wartet zu einem Nachbarraum und wartet dann, ob das Alien dahin verschwindet.
Der alte Alien-Trick. Aus dem Film hat sie doch gemacht. Hat Ripley doch die Tür aufgemacht.
So, dann sieht man, aha, das Alien ist jetzt in dem anderen Raum, macht die Tür wieder zu und öffnet dann genau, wie Martin es gesagt hat, die Schleuse nach außen. Und dann wird kurz alles geflutet mit Radioaktivität und Vakuum. Und dann ist das Alien weg und man kann das Raumschiff frei erforschen.
Wo ist
und
das Alien jetzt?
Im Weltall.
Ah.
Es ist rausgesogen worden. Sieht man auch nicht. Man hat keine Action-Szene, wo irgendwas explodiert, sondern man weiß jetzt nur aufgrund der Scanner-Daten, okay, jetzt müsste der Raum eigentlich sauber sein. Und das Rätsel ist so genau, also die Spielherausforderung ist genau dieses, seinen Weg finden über diese Befehle, das Puzzle zu lösen, das Raumschiff sauber zu halten und möglichst viele Ressourcen mitzunehmen.
Markus, ich habe dich gerade aber schon gesehen, wie du über dem Computer hingst, mit leicht schiefem Rücken und so, und da die Befehle eingegeben hast. Wird es nicht irgendwann anstrengend, also mit diesen Befehlen und immer nur tippen? Und
es ist tatsächlich das Spiel. Man gibt diese Befehle und es wird nicht anstrengend. Es ist immer genau auf dieser Grenze zwischen, eigentlich ist es ganz schön umständlich, aber es trägt halt auch zum Ambiente dieses Spiels dabei, weil man ja, wie gesagt, die Figur selber darstellt. Also man begibt sich ja in die Rolle dieses Menschen, der Befehle eingibt. Und von daher macht das tatsächlich auch Spaß und hilft zumindest sozusagen, sich in diese Lage zu versetzen.
Daskas, ein einfaches, offensichtlich unanstrengendes, aber doch spannendes Spiel im Weltraum. Erschien für OS 10 und Windows PC, kostet rund 20 Euro und wurde präsentiert von Markus Richter. Hört sich so ein bisschen so an, als wäre er noch eine Weile damit beschäftigt. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, obwohl ich den meditativen Reiz dieser doch sehr kargen Spielewelt schon irgendwie ganz beeindruckend und beruhigend fand, aber mir fehlt da so ein bisschen die Action so.
Da ist ja auch nicht viel Action. Ich fand es aber sehr bemerkenswert. Eigentlich hätte mich das Spiel, glaube ich, gar nicht interessiert, aber Markus war so unglaublich begeistert davon. Der hat sich da so reingearbeitet irgendwie. Das ist ansteckend für mich. Also ich finde es auf jeden Fall so. Ich kann mir vorstellen, dass ich mir das auch hole und spiele.
Dann wirst du wahrscheinlich ganz ruhig werden.
Ja, aber was ich bei dir bemerkenswert fand übrigens, dass du das so trostlos fandst, dieses Spiel.
Ja, es gibt ja auch gar keine Aussicht. Man weiß nicht, wohin es führt. Also ich sammle da diese Ressourcen, um irgendwie neue Ressourcen, irgendwo anders noch Ressourcen herzubekommen.
Aber das ist doch eine herrliche Metapher fürs Leben an sich.
Ja, aber irgendwie möchte ich schon wissen, ob es nicht auch sowas wie Hoffnung gibt, dass irgendwie nochmal was anderes kommt, außer Ressourcen sammeln.
Ja, wahrscheinlich in der Zukunft nicht.
Ja, wahrscheinlich muss man aus diesem Moment dann das Beste machen. Ja. Mhm. Im Moment leben. Das war Breitband für heute. Auf jeden Fall mit einer Botschaft. Es verabschieden sich am Mikrofon Katja Bigalke
und Martin Böttcher. Hier im Programm geht es gleich weiter mit den Nachrichten und unserem Theatermagazin Rang 1. Bis dahin noch Musik aus Argentinien. She mit einem Song namens Al Sol Estrella.